RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Juliette Groß. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Es geht um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland. Großbritannien hat schon ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Regierung in London denkt auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee dort neu aufzustellen. Auch die Europäische Union verzichtet vorerst darauf, weitere Zölle auf bestimmte US-Produkte zu erheben. Präsident Trump lobte die Ankündigung. Aus der Nachrichtenredaktion Laura Janke.
Trump sprach von einem klugen Schritt. Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben.
SPD-Chef Klingbeil erwartet unter der künftigen schwarz-roten Bundesregierung mehr Zurückweisungen an den deutschen Grenzen als unter der Ampelkoalition. Das hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt und auf mehr Grenzkontrollen verwiesen. Die Gewerkschaft der Polizei ist skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber erklärte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für mehr Kontrollen müsse es zusätzliches Geld und Personal geben. Nach seinen Worten enthält der Koalitionsvertrag aber keine Selbstverpflichtung. Im Bundesrat wird heute darüber diskutiert, ob es künftig leichter möglich sein soll, Wölfe abzuschießen. In 13 Bundesländern leben derzeit insgesamt 209 Wolfsrudel. Es kommt immer wieder zu Weidetierrissen. Aus Berlin, Eva Ellermann.
Der Europarat hat deshalb den Schutzstatus für Wölfe von streng geschützt abgesenkt auf nur noch geschützt. Die antragstellenden Bundesländer hoffen, dass es damit leichter wird, Wölfe rechtssicher töten zu können. Doch der neue Schutzstatus muss noch in EU-Recht und in deutsches Recht umgesetzt werden. Brandenburg, das Land, in dem die meisten Wolfsrudel leben, und Mecklenburg-Vorpommern sehen dringenden Handlungsbedarf. Die Bevölkerung auf dem Land sei durch die wachsende Anzahl von Wölfen beunruhigt.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Entwarnung auf der B33 A81 Konstanz-Singen. Kein Falschfahrer mehr zwischen Radolfzell und Kreuz-Hegau. A2 Dortmund-Hannover. Die Überleitungen im Kamener Kreuz zur A1 Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A100 Richtung Wedding, ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg kommt sie mit Birgit Hasselbusch. Willkommen. Ein letztes Hindernis gibt es noch vor dem Zieleinlauf für den künftigen Kanzler Friedrich Merz. Die SPD-Basis muss dem Koalitionsvertrag noch zustimmen mit dem Mitgliedervotum. Alle Beteiligten ansonsten haben soweit grünes Licht gegeben. Allerdings von der Union kamen schon Stimmen, die es kritisch sehen, dass die SPD als 16%-Partei gleich 7 Ministeriumsposten bekommen soll, genauso wie die CDU selbst. Aus Bayern dagegen gab es keine Klagen. Die CSU zeigte sich da zufrieden. Uwe Jahn zum Tag danach.
Allein schon der schlicht ausgefallene Titel des Koalitionsvertrages, nämlich Verantwortung für Deutschland, beschäftigt am Tag danach noch den einen oder anderen. Den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder zum Beispiel.
Kein Schnickschnack-Titel, nicht irgendjemand beauftragt, der irgendwas Intelligentes zusammenfabriziert, sondern das, was das tragende Element war, war am Ende der Begriff Verantwortung, Verantwortungsgemeinschaft.
Und zwar in Zeiten politischer Erschütterungen. Söders CSU hat als erste der drei beteiligten Parteien dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die CDU hat den entsprechenden kleinen Parteitag dazu noch vor sich. Vielleicht deshalb sucht Jens Spahn nach einem etwas knalligeren Slogan.
Ich spreche immer von der Wir-haben-den-Schuss-gehört-Koalition. Was meine ich damit? Der 23. Februar, so lang noch gar nicht her, der Wahltag, hat uns ja einen ziemlichen Warnschuss gegeben.
Und der hallt nach. Die Umfragewerte der Union und der SPD sind seitdem eher gesunken. Der Koalitionsvertrag soll diesen Trend umkehren. Darauf hofft auch die SPD. Bis Ende April sollen die Mitglieder über das knapp 150 Seiten dicke Papier abstimmen. Erste Reaktionen aus Videoschalten des vergangenen Abends schildert die Vorsitzende Saskia Esken.
Na, also ich war dabei und ich kann Ihnen sagen, dass da viel Zustimmung gekommen ist, vor allem auch viel Anerkennung dessen, wie wir verhandelt haben, aber vor allem auch ein Signal eben auch für unser Land, für seine Menschen, dass es jetzt vorangeht, dass wir eine Regierung bilden können.
Ansonsten viel Kritik, viel Lob aus allen möglichen Richtungen. Ein Kritikpunkt: zu viel steht unter einem sogenannten Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, müsste womöglich ausfallen, wenn das Geld nicht reicht. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch erklärt es so.
Erstens weiß man nicht, wie sich die Wirtschaft jetzt weiterentwickelt. Wir haben turbulente Zeiten, aber klar ist, da wird vieles von kommen. Und die Energiepreissenkung ist ein zentrales Versprechen, was ja auch in diesem Koalitionsvertrag steht.
Sie soll Wirtschaft wie Verbraucher entlasten und Wachstum anregen, was sowohl Arbeitgeber als auch Gewerkschaften begrüßen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB lobt vor allem klare Perspektiven für Beschäftigte, Investitionen in die Infrastruktur und dass die Renten stabil bleiben sollen. Der Arbeitgeberverband findet vor allem richtig, dass es weniger Bürokratie geben soll und für Unternehmen, die investieren, zusätzliche Steuererleichterungen. AfD und die Linke lassen aus unterschiedlichen Gründen kein gutes Haar am Koalitionsvertrag. Die Grünen sind zurückhaltender. Immerhin haben sie ja mit den Grundgesetzänderungen das Geld für die Infrastruktur und den Wiederaufbau der Bundeswehr erst freigemacht, betont Britta Hasselmann.
Das Beste liegt eigentlich schon hinter dieser Koalition, bevor sie angefangen hat und der Kanzler gewählt ist.
Für diese Bewertung scheint es recht früh. Auch welcher Titel sich für die schwarz-rote Koalition am Ende durchsetzen wird, am Tag danach, weiß man es noch nicht.
Uwe Jahn über Reaktionen in Sachen Koalitionsvertrag am Tag danach. Und wie wird sich die Konjunktur entwickeln? Die Vermutungen bislang waren sehr optimistisch. Darauf verwiesen führende Wirtschaftsforschungsinstitute nach Sichtung des Koalitionsvertrags. Und das liegt natürlich auch wieder an den Aussichten für die Weltwirtschaft, die man nicht vorhersehen kann. Das Ganze vor dem Hintergrund der ebenso unabsehbaren Wendungen der US-Handelspolitik. Hinzu kommen aber auch in Deutschland hausgemachte Probleme wie der Fachkräftemangel in vielen Branchen und dämpfende Bürokratie. Hans-Joachim Viehweger hat die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose gelesen.
Das wirtschaftliche Umfeld ist schwierig. Seit 2 Jahren schon steckt Deutschland in der Rezession, wegen hoher Energiekosten, aber auch weil Geschäfte mit wichtigen Handelspartnern wie China schlechter laufen als früher. Und jetzt sorgt auch noch US-Präsident Trump mit seiner Zollpolitik für viel Wirbel.
In dieser Gemengelage muss nun die neue Bundesregierung Weichen stellen und Vertrauen schaffen, dass wir aus dieser Phase auch wieder rauskommen.
Sagt Thorsten Schmidt vom RWI, Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Eines der Institute, das für das gemeinsame Frühjahrsgutachten verantwortlich ist. Erstellt wurde es vor der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags, der nun auf dem Tisch liegt. Und der löst bei den Wirtschaftsforschern gemischte Reaktionen aus.
Also es gibt eine Reihe guter Ansätze, die oft sehr vage formuliert sind. Von daher muss man abwarten, was in den nächsten Jahren davon tatsächlich umgesetzt wird und wie dann die Effekte auf das Wirtschaftswachstum sein werden.
Konkret ist der Koalitionsvertrag beim Versprechen, Unternehmen bei Strompreisen und Steuern zu entlasten. Neue Investitionen zum Beispiel sollen in den kommenden 3 Jahren schneller abgeschrieben werden. Weniger konkret dagegen sind die Aussagen zu Entbürokratisierung und Digitalisierung, die aber grundsätzlich wichtig sind, sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Es wird sehr viel über Digitalisierung und künstliche Intelligenz in dem Koalitionsvertrag gesprochen. Und unter der Annahme, dass wir diese Dinge tatsächlich zügig umsetzen, das Staatswesen digitalisieren, künstliche Intelligenz tatsächlich zulassen, dann glaube ich, hat das schon das Zeug, in den nächsten Jahren auch unser Potenzialwachstum, unsere technische Fortschrittsrate zu erhöhen.
Langfristig mehr Wachstum ermöglichen, darum muss es der neuen Regierung gehen, sagt auch Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Allein Schulden aufzunehmen reichen nicht. Kotz macht das an einem Bild deutlich.
Die deutsche Wirtschaft gleicht einem überladenen Fahrzeug mit schleifenden Bremsen. Man kann mit Staatsausgaben jetzt mehr Gas geben und kurzfristig beschleunigen. Langfristig macht das der Motor aber nicht mit.
Soll heißen, die von der neuen Regierung geplanten Investitionen in die Infrastruktur können zwar kurzfristig Wachstumsimpulse auslösen. Für dauerhaftes Wachstum muss sich die Politik aber auch an schwierige Themen trauen. Beispielsweise an Reformen bei den Sozialversicherungen. Denn sonst steigen die Beiträge für die Kranken- oder die Rentenversicherung und erhöhen damit die Arbeitskosten. Kurz fasst es so zusammen.
Es gibt in der Tat Lichtblicke im Koalitionsvertrag, die erkennen lassen, dass man Kernprobleme erkannt hat, was auch beispielsweise die Regulierungslast angeht. Aber es gibt leider auch entscheidende Leerstellen.
Vorerst erwarten die Konjunkturexperten noch wenig Bewegung für die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um gerade mal 0,1% zulegen. Im kommenden Jahr könnte die Wirtschaft dann aber um 1,3% wachsen, vorausgesetzt die Politik hilft mit und Donald Trump sorgt nicht dauerhaft für Chaos an den Märkten.
Wirtschaftsaspekte rund um den Koalitionsvertrag. Und wie steht es mit der Kultur? Die kommt erfahrungsgemäß sehr schnell unter die Räder, wenn im Haushalt gekürzt werden muss. Der Berliner Senat macht es seit einiger Zeit konsequent vor. In mehreren Schritten sinkt der Etat um mehr als 10%. Und mit Blick auf die Wirtschaftslage in Deutschland befürchten viele, dass die neue Koalition bei der Kultur knausern wird. Jennifer Klein aus Berlin hat die Details.
Für die womöglich nächste Bundesregierung scheint die Kultur angesichts der derzeitigen Krisen eher eine Nebenrolle zu spielen. Jedenfalls findet sich das Kapitel Kultur und Medien erst im letzten Viertel des Koalitionsvertrags und erstreckt sich über weniger als 6 Seiten. Einen Fokus legen die Koalitionäre dabei auf den Ausbau der Erinnerungskultur. Neu ist hier zum Beispiel, dass die SED-Diktatur in der ehemaligen DDR verstärkt aufgearbeitet werden soll. Eine weitere Neuerung im Programm nennt sich Kultur und KI. Demnach wollen Union und SPD zusammen mit den Ländern eine Strategie entwickeln, wie künstliche Intelligenz im Kulturbereich genutzt werden kann. Wie diese Strategie aussehen könnte, ist komplett offen. Klar ist nur, das Urheberrecht soll berücksichtigt werden und KI-generierte Inhalte erkennbar bleiben. Vage bleibt auch der große Rest des Kapitels. Die Bedeutung der Kunstfreiheit wird hervorgehoben, die Fortsetzung einiger Kulturprogramme angekündigt und die staatliche Förderung für Kunst und Kultur zugesagt. Etwas konkreter wird der Koalitionsvertrag im Kapitel Recht. Die zukünftige Bundesregierung will verhindern, dass Tickets für Kulturveranstaltungen wie Konzerte oder Festivals überteuert weiterverkauft werden. Dazu soll unter anderem eine Preisobergrenze ermöglicht und mehr Transparenz über Verkäufer und Preis hergestellt werden. Wer auf Claudia Roth als Kulturstaatsministerin folgt, ist noch offen. Klar ist nur, es wird jemand aus der CDU werden.
Mögliche Konsequenzen aus dem Koalitionsvertrag, unter anderem für Kultur und Wirtschaft. Wir blicken aufs Wetter. Heute am Freitag ist es in der Südwesthälfte oft sonnig. Im Norden und Osten gibt es neben Sonne auch dichte Wolken, vereinzelt aber nur etwas Regen, 11 bis 23 Grad. Morgen am Samstag im Norden und Osten sonnig. Im Laufe des Nachmittags wird es dann wolkiger. Es bleibt noch meist trocken. Und Sonntag anfangs in Oder und Neiße öfter noch sonnig, aber auch wechselhaft. Hier und da wird es nass. Am Nachmittag auch einzelne Gewitter dabei bei 14 bis 24 Grad. Und dann gucken wir auf Montag, da haben wir unbeständiges, gebietsweise nasses Wetter, gewittern kann es auch, Mischung aus Sonne und Wolken mit dabei. Und die Temperaturen aktuell, da haben wir in Berlin 8 Grad, in Dresden sind 6, in Hamburg 7 Grad, in Kiel auch 7, Köln meldet 4, München 6 und in Rostock sind es 8 Grad. Und jetzt ist es 4:14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Das russische Vordringen in die Ukraine hat sich in den letzten Monaten stetig verlangsamt, aber es wird weiter gekämpft und dann sind da auch, wie immer, seit Beginn der Vollinvasion die Bomben auf Ziele weit hinter der Front. Die Washingtoner Initiative für Frieden oder auch nur für die Waffenruhe lässt Moskau an sich abperlen. Aber noch zieht der US-Präsident daraus keine Konsequenzen. Wer stünde auch mit Truppen bereit, um eine Waffenruhe, später einen Frieden abzusichern? Die noch nicht so große Koalition der Willigen traf sich in Brüssel zu neuen Absprachen.
Mit zwei lauten Hammerschlägen bat der britische Verteidigungsminister John Healey um Ruhe. Im großen Saal im NATO-Hauptquartier schwirrten Stimmen aus 30 Nationen durcheinander. Viele aus der Europäischen Union, aber auch die Türkei, Australien und Kanada sitzen mit am Tisch. Geleitet wird die sogenannte Koalition der Willigen von Frankreich und Großbritannien. Diese 30 Länder sind durch eine einfache Erkenntnis verbunden. Frieden ist möglich und wir müssen vorbereitet sein, wenn er kommt, so der britische Verteidigungsminister.
For when that peace comes.
Bei diesem neuen Ukraine-Format geht es also nicht in erster Linie um die akute militärische Unterstützung der Ukraine, sondern um Aufgaben nach einem möglichen Kriegsende. Die Verteidigungsminister der Länder haben dazu viele Fragen in das NATO-Hauptquartier mitgebracht. Der schwedische Verteidigungsminister wollte wissen, an welche Art der Mission sich die Länder beteiligen würden. Es wäre hilfreich zu wissen, ob es sich um Abschreckung oder Friedenssicherung handelt. Davon wird auch der Umfang abhängen. Der Umfang der Mission könnte militärische Lieferungen an die Ukraine, Training der Soldaten, Wiederaufbau oder Überwachung von Friedenszonen betragen, aber auch den Einsatz von sogenannten Friedenstruppen. Dieser dürfte einer der heikelsten Punkte sein. Polen zum Beispiel lehnt eine Teilnahme daran ab. Schweden und Lettland könnten es sich vorstellen. Deutschland bleibt auch im neuen Koalitionsvertrag vage. Dort ist von einer stärkeren und zuverlässigeren Unterstützung die Rede. Der alte und wohl auch neue Verteidigungsminister Pistorius nahm nicht an dem Auftakttreffen in Brüssel teil. Deutschland wurde durch seinen ranghöchsten Soldaten, Generalinspekteur Breuer, vertreten. Ein anderer heikler Punkt ist die Rolle der USA. Sie ist nicht Teil der Willigen. Militärexperten gehen allerdings davon aus, dass eine Friedenssicherung ohne den stärksten NATO-Partner nicht funktionieren wird. Der Verteidigungsminister der Niederlande hält deshalb eine Unterstützung durch die Amerikaner für unerlässlich.
I think it's very important to have the United States on board. But then it also needs to be clear what type of mission and what we ask from the United States, and that's what we will discuss also today.
Es ist wichtig, dass wir die USA dabei haben, und es hängt eben von der Mission ab, was wir von den USA brauchen. Auch das werden wir heute diskutieren. Die Verteidigungsminister werden von den Militärs über die aktuelle Lage und die Aussichten informiert. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, dämpfte eher die Erwartungen.
Also, what is our goal? And that is very much related to whether we have peace or not. And so far, we don't have peace. What to keep?
Unser Ziel hängt sehr davon ab, ob wir Frieden haben oder nicht. Und im Moment haben wir noch keinen Frieden, sagte sie. Darin erinnerte auch der britische Verteidigungsminister, man dürfe den Krieg nicht vergessen und müsse den Druck auf Russland erhöhen, um ihn zu beenden. Es wird also nicht das letzte Treffen der Koalition der Willigen gewesen sein.
Sabrina Fritz berichtete aus Brüssel. Mehr als 3 Jahre dauernder Krieg gegen die Ukraine. Russland hat dabei auch Polen in Angst versetzt. Das Land baut seinen Schutz an der Ostgrenze aus, um sich gegen einen potenziellen russischen Angriff militärisch abzusichern. Premierminister Tusk hatte seit Monaten um Unterstützung geworben. Das fand die EU gut, bezeichnete es als eine Art europäisches Vorbildprojekt. Unser Korrespondent Martin Adam hat schon mehrfach darüber berichtet, zuletzt über die polnische Ankündigung, auch Landminen und Streumunition beschaffen zu wollen. Und unserem Team im ARD-Studio Warschau ist es nun nach langen Verhandlungen mit dem Militär gelungen, die Baustelle an der Ostgrenze zu besuchen.
Barbara Jaschwinska verschwindet fast zwischen den Igeln. So nennt sie die riesigen, 2 Tonnen schweren Panzersperren aus Beton. 3 Füße auf dem Boden, einer in der Luft, davon 3 Reihen nebeneinander. Und dazwischen Frau Hauptmann Barbara Jaschwinska vom polnischen Militär.
Dieser Ostschild verlangsamt die Aktion des Gegners. Wir sehen hier als erste Befestigung einen Panzerabwehrgraben, außerdem einen Wall, der dem Gegner die Mobilität erschwert. Selbst ein rasendes Fahrzeug hat es schwer, diesen Hang zu erklimmen.
Hinter den Panzersperren ein über 100 Meter breiter Streifen. Hier soll im Ernstfall vermint werden. Gerade erst ist Polen dafür aus dem Ottawa-Abkommen zur Ächtung von Landminen ausgestiegen. Dann eine zweite Dreierreihe Betonigel.
Dahinter sind Beobachtungsposten geplant. Teil des Ostschilds werden auch Schutzräume für Soldaten von Angriffen, selbst von Drohnen und auch für Aufbewahrung von Ausrüstung sein.
Das Tarcza Wschód, den östlichen Schild, hatte Polens Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz vor knapp einem Jahr angekündigt. Umgerechnet gut 2,3 Milliarden Euro für die militärische Befestigung der Grenze zu Belarus und der russischen Oblast Kaliningrad auf 400 Kilometer Länge. Auf den restlichen gut 200 Kilometern sollen natürliche Hindernisse das russische Militär aufhalten. Denn um das geht es. Die größte Bedrohung für Polen, hatte Kosiniak-Kamysz vergangenes Jahr erklärt, komme aus dem Osten. Und während sich die Militärführung bedeckt hält, warnt der frühere stellvertretende Generalstabschef der polnischen Armee, General Leon Komornicki, Russland könne schon im Herbst aktiv werden. Die einzige Möglichkeit ist, in der Ukraine Frieden zu schließen, sonst wird es nicht aufhören. Und wohin rollt dann die russische Walze? Zuerst in die baltischen Staaten. Und die Russen können es sofort testen. Sie nehmen dafür die Sapat-Militärübung, die im Herbst stattfinden soll. Zusammen mit der belarussischen Armee. Die Mobilisierung dafür läuft schon. Falls tatsächlich etwas passiert, so Komornicki, dann an der sogenannten Suwałki-Lücke, der nur knapp 70 Kilometer schmalen Landbrücke zwischen den NATO-Staaten Polen und Litauen. Im Westen Russland, im Süden Belarus. Wenn Moskau das NATO-Beistandsversprechen, wenn Wladimir Putin Donald Trump testen möchte, dann vermutlich hier. Und auch Frau Hauptmann Jaschwinskas Führung durch die mächtigen Panzersperren kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dann der polnische Ostschild bisher nicht viel helfen wird. Der erste, fast fertige Abschnitt an der Grenze zu Kaliningrad ist gerade mal 2 Kilometer lang. Noch könnten Angreifer einfach um ihn herumfahren.
Martin Adam berichtete über die Absicherungsarbeiten an der Ostgrenze Polens. Wir blicken wieder nach Deutschland. An Geld wird es der Bundeswehr in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht mangeln. Der alte Bundestag hat für Verteidigungsausgaben ja eine Ausnahme von der Schuldenbremse beschlossen. Aber Geld allein wird auch nicht reichen, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen, wie der bisherige Bundesverteidigungsminister Pistorius ja angekündigt hat. Es fehlt der Truppe an Personal und vor allem an Nachwuchs. Deshalb geht die Bundeswehr sozusagen in die Offensive und bietet inzwischen Camps an, in denen junge Interessierte den Alltag von Soldatinnen und Soldaten hautnah erleben können. Margit Ringer hat in Cham in der Oberpfalz so ein Schnupperpraktikum begleitet.
Ausprobiert hat er schon mehrere Berufe: Fliesenleger, Maler, Bäcker. Jetzt kommt der 18-jährige Adis aus Cham in Jeans, schwarzem Pulli und mit weißen Turnschuhen durchs Kasernentor zur Mission 12, der Panzerbrigade 12. Auf den großen, schmächtigen Kerl warten nun 3 harte Tage Soldatenleben.
Ich denke, das Schwierigste wird körperlich tatsächlich, aber beiß mich da durch, ich hab Bock.
Erstmal raus aus dem Sweatshirt, rein in Feldbluse, Hose und Helm drauf, Rucksack mit Marschgepäck dran. Plötzlich hat er links und rechts die Deutschlandflaggen auf dem Oberarm.
Ja, es ist tatsächlich schon was Besonderes, also es fühlt sich cool an. Aber noch bedeuten sie ja nichts.
Insgesamt sind 41 junge Männer und Frauen aus ganz Deutschland gekommen, um zu testen, ob die Bundeswehr, speziell das Heer, ein Arbeitgeber für sie wäre. Seit gut einem Jahr ist die Nachwuchssuche für die Truppe vor Ort etwas einfacher geworden, sagt Brigadegeneral Axel Hart. 5000 Soldaten umfasst seine Brigade derzeit. Freie Dienstposten hat er vor allem in den Bereichen IT und Logistik.
Wir selber als Panzerbrigade 12 können jetzt hier regional Werbung machen. Das war vorher nicht möglich.
Die erste Nacht auf der Stube war für Adis kurz. 5 Uhr wecken, dann Frühsport und ab auf den Übungsplatz in den Wald.
Na, brutal. Ich habe mich im Bett gewälzt, aber ich bin zufrieden.
Bei dem passgenauen Praktikum Mission 12 lernen die jungen Erwachsenen erstmal die allerersten Grundlagen des Soldatenberufs kennen. Tarnen und Täuschen, Feldhygiene, Orientieren im Gelände, im Gleichschritt marschieren, Disziplin und Selbstversorgung. Adis sitzt im Kreis mit einer Handvoll anderer Teilnehmer. Mit Feldgeschirr haben sie auf dem Boden den Inhalt eines Einmannpaketes zubereitet.
Ich habe Nudeln Bolognese. Das schmeckt sehr gut. Auf jeden Fall besser, als wenn es meine Schwester gemacht hat.
Okay.
Dass es hier aber nicht um ein Abenteuercamp geht, sondern im Ernstfall um Leben und Tod, ist dem 18-Jährigen bewusst.
Ich denke, damit hätte ich kein Problem und ich werde ja dafür ausgebildet.
Noch eine kurze Nacht für Adis und seine potenziellen Kameraden bei Minustemperaturen draußen im Zelt. Und dann marschieren mit Gepäck und eine Runde durch die Hindernisbahn. Balancieren, robben, über die Wand klettern.
Spannung halten, rüberziehen, jawohl, sauber!
Es war so, komm, du machst das jetzt, du ziehst das jetzt durch. Ich hab's dann am Ende auch geschafft.
Der Muskelkater zwickt, die Müdigkeit ist groß. Geht er jetzt direkt ins nächste Gebäude in der Kaserne zu den Einstellungstests?
Ich würde auf jeden Fall weitermachen hier, das gefällt mir sehr.
Wenn er die Einstellungstests besteht, kann er in einigen Wochen direkt hier anfangen. Das neuartige Ausprobieren vor Ort bei der Truppe fruchtet. Von den 41 Teilnehmern haben die Hälfte direkt anschließend die Einstellungstests gemacht.
Rechts um!
Beim Schnupperpraktikum bei der Bundeswehr. Und dann schauen wir ins Ahrtal. Dort geht der Abriss der katholischen St. Andreaskirche in Ahrbrück mit großen Schritten voran. Das Gotteshaus direkt am Ufer der Ahr war bei der Flutkatastrophe 2021 so stark beschädigt worden, dass sich einem Gutachten zufolge eine Sanierung nicht gelohnt hätte. Seit 3 Wochen sind die Bagger zugange. Und vor kurzem sind auch die 4 großen Bronzeglocken im Kirchturm abgehängt worden. Unser Reporter Martin Gärtner war dabei.
Die kleinste der 4 Glocken, sie trägt den Namen St. Katharina, gab ganz leise Töne von sich, als beim Herablassen aus dem rund 20 Meter hohen Kirchturm die Kettenglieder des Flaschenzugs gegen den Glockenkörper schlugen. Bis 2021 hatte St. Katharina gemeinsam mit den Glocken St. Andreas, St. Rochus und St. Maria die Gläubigen in Ahrbrück zum Gottesdienst gerufen. Doch jetzt werden sie nie wieder gemeinsam erklingen. Ein ganz bitterer Moment für Glockengießermeister Julius Maas aus Schalkenmähren in der Eifel, der die Glocken aus dem Turm holte. Sein Opa hatte sie für die damals nagelneue Ahrbrücker Kirche gegossen.
Ja gut, hier schließt sich natürlich jetzt der Kreislauf. 79 hat mein Opa die damals aufgehangen, die sind gegossen worden bei uns in Brockstedt in der Firma noch, sind aufgehangen worden. Ja, und dann jetzt halt nach der Flut, wo die Kirche halt abgerissen wird leider, müssen sie wieder raus. Und das ist jetzt dann die Aufgabe des Enkels im Prinzip, also so schließt sich der Kreis.
Das Abhängen ist Julius Maas nicht leicht gefallen. Er ist Glockengießermeister in 7. Generation.
Ja, grundsätzlich sind die Glocken ja schon für die Ewigkeit gedacht. Und immer wenn man aus irgendwelchen Gründen Glocken vorzeitig rausnehmen muss, ist das natürlich schwierig und schade, weil man halt eigentlich sie aufgehangen hat mit der Prämisse, dass sie für ewig hängen.
Das Bistum Trier hatte die 4 Glocken anderen Kirchengemeinden angeboten, doch niemand wollte sie. Jetzt werden sie eingeschmolzen. Aus einem Teil der Bronze soll eine kleine Glocke für die Katharinenkapelle entstehen, die auf einem Hügel oberhalb von Ahrbrück steht.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Lars Bente. Nachdem es in dieser Woche ja bisher sehr bescheiden lief für die Fußball-Bundesligisten im Europapokal, wir erinnern uns an die bitteren Niederlagen von München und Dortmund in der Champions League, ja, wollte es die Eintracht aus Frankfurt nun also besser machen in der klassentieferen Europa League. Und die Hessen, die haben zumindest nicht verloren im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham. In London, da gab es ein 1:1. Daniel Hör hat die Partie für uns verfolgt.
Die Ausgangslage ist gut für die Frankfurter Eintracht und trotzdem liegt viel Arbeit vor der Mannschaft von Dino Topmöller. Denn in London waren die Tottenham Hotspurs das klar bessere Team, trafen unter anderem 2-mal das Aluminium. Und die Eintracht konnte es eigentlich nur Torwart Kauer Santos verdanken, dass man hier mit diesem guten Ergebnis abreißt. Der Treffer für die Frankfurter Eintracht fiel früh in der Partie in der 6. Minute Ugo Ekitike, der die Frankfurter zunächst in Führung brachte.
Aber der Ausgleich für die Londoner fiel noch vor der Pause. Pedro Porro traf mit der Hacke. Das Rückspiel in Frankfurt steigt nächste Woche Donnerstag. Blicken wir jetzt zum Basketball und dort zum wichtigsten Europapokal in der Euroleague. Da stand der letzte Spieltag der Hauptrundenphase auf dem Programm. Für den FC Bayern ging es gegen Fenerbahce Istanbul um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Ja, und die haben die Münchner verpasst. Es gab nämlich eine 77-89 Heimniederlage. Nun muss also noch ein Umweg über die sogenannten Play-ins genommen werden, um das Viertelfinale zu erreichen. Für Alba Berlin ist die Euroleague-Saison nach dieser Hauptrunde sogar schon vorbei, und zwar als abgeschlagener Tabellenletzter. Zum Abschluss gab es noch eine Niederlage in Paris. Der Billie Jean King Cup gilt ja als der wichtigste Wettbewerb für Nationalteams im Damentennis. Das deutsche Team, das hat in diesem Jahr die Finalrunde in China als Ziel, dafür muss es aber die Qualifikationsrunde überstehen. Der Auftakt in den Niederlanden ging allerdings schief. Peter Sänger mit den Einzelheiten.
Auf dem Sandplatz in Den Haag verliert Julie Niemeyer gegen die Niederländerin Eva Vedder glatt in zwei Sätzen. Beim 3:6, 1:6 wirkte die 25 Jahre alte Dortmunderin zunehmend ratloser. Da Teamchef Rainer Schüttler überraschend die deutsche Nummer 1 Eva Lüss nicht nominiert hatte, trat im zweiten Einzel Tatjana Maria gegen Susanne Lamens an. Die erfahrene Deutsche fängt mit 6:3 stark an, verliert aber gegen die niederländische Nummer 1 die nächsten beiden Sätze 3:6 und 5:7. Somit hat Deutschland Spiel 1 der Billie Jean Cup Qualifikationsrunde schon vor dem abschließenden Doppel verloren. Im zweiten Gruppenduell mit Großbritannien muss nun fast alles passen.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Juliette Groß. Großbritannien stellt der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung, etwa für Radarsysteme und hunderttausende Drohnen. Außerdem denkt die britische Regierung darüber nach, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Der Telegraph berichtet, dass heute beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel Details veröffentlicht werden sollen. Aus der Nachrichtenredaktion David Rühl.
Bis zu 5 Jahre könnten britische Soldaten dem Zeitungsbericht zufolge in der Ukraine stationiert sein. Sie sollen helfen, die ukrainische Armee neu aufzustellen. Die Überlegungen gehören zu einer Militärstrategie, die Großbritannien mit Frankreich führt. Beide Länder glauben, dass Russland in 5 Jahren wieder in der Lage sein wird, einen neuen, umfassenden Krieg zu beginnen. Ob es zu einem europäisch geführten Einsatz von Soldaten in der Ukraine kommt, bleibt aber fraglich. Das liegt auch an US-Präsident Trump, der solche Pläne bislang nicht unterstützt und stattdessen immer wieder von einer baldigen Friedenslösung spricht, ohne konkrete Erfolge vorweisen zu können.
Im Bundesrat geht es heute um den künftigen Schutzstatus von Wölfen. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben einen Antrag eingebracht. Sie fordern darin Deutschland dazu auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Sie sehen das als den richtigen Weg an, Weide- und Nutztiere vor Angriffen von Wölfen zu schützen. Niedersachsen, wo ebenfalls viele Wölfe leben, fordert zwar ebenfalls Änderungen, setzt aber auch auf eine bessere Unterstützung für Weidetierhalter. Im Sudan herrscht nach Einschätzung der Vereinten Nationen die größte humanitäre Krise weltweit. Laut dem Nothilfekoordinator der Welternährungsprogramms für die Region Hughes leiden fast 25 Millionen Menschen in dem Land unter extremem Hunger. Das sei die Hälfte der Bevölkerung. Das Ausmaß, was sich dort abspiele, drohe alles bisherige in den Schatten zu stellen, warnt er. Im Sudan herrscht seit 2 Jahren Bürgerkrieg. Millionen Menschen wurden vertrieben. In New York ist ein Hubschrauber in den Hudson River gestürzt. Dabei kamen laut Bürgermeister Adams 6 Menschen ums Leben, darunter 3 Kinder. Bei den Opfern handelte sich demnach um den Piloten sowie eine Familie aus Spanien. Sie habe in New York Urlaub gemacht und sei zu einem Rundflug über der US-Metropole unterwegs gewesen. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Am Sonntag im Osten länger freundlich, von Westen her gebietsweise Schauer, 14 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
A2 Dortmund-Hannover, die Überleitungen im Kamener Kreuz zur A1 Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A100 Richtung Wedding ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr noch gesperrt. Und dann haben wir noch in Schleswig-Holstein, können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie da auf die Anzeigetafeln vor Ort und kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind an diesem 11. April. Zum 5. Mal hat die Bundesbank private Haushalte zu ihrem Vermögen und ihren Schulden befragt. Die Ergebnisse beziehen sich auf das Jahr 2023, als die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise viele Deutsche belasteten. Für viele war das Sparen damals eine schwierige Sache. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer. Na, gleich. Wir holen sie nochmal wieder. Ursula Meier, jetzt versuchen wir nochmal.
Blick der Frankfurter Lehrer Thomas Nesswetter zurück auf die letzten Jahre hat sich für den heute 46-Jährigen trotz Corona-Pandemie wenig geändert.
Natürlich war es ein bisschen umständlich, da den Unterricht aufrechtzuerhalten, aber es hat mich jetzt finanziell jetzt irgendwie nicht irgendwie getroffen, dass ich da mehr oder weniger verdient habe.
Wer wie er in Pandemiezeiten weiter ein geregeltes Einkommen hatte, hatte gute Voraussetzungen dafür zu sparen und ein Vermögen aufzubauen. Für andere war das schwieriger, etwa für die Pflegekraft Agnes Goronowska.
Hauptsache, es hat gelangt, Rechnungen regelmäßig zu bezahlen und bis zum Monatsende zu überleben.
An Sparen sei da nicht zu denken gewesen. Rund 4000 Menschen hat die Bundesbank zu ihrem Vermögen befragt. Und das ist im Schnitt 2023 im Vergleich zu 2021 deutlich geschrumpft. Ein Haushalt kam durchschnittlich auf ein Vermögen von 239.000 Euro. Im Vergleich zu 2021 waren das 11% weniger. Speziell bei ärmeren Haushalten schmolz das Vermögen sogar noch mehr, nämlich um über 20%. Tobias Schmidt, bei der Bundesbank einer der Autoren der Studie, erklärt, die Menschen haben offenbar weniger gespart, nicht weil sie nicht konnten, sondern weil sie nicht wollten.
Ein Grund könnte sein, dass die während der Corona-Pandemie angefallenen zusätzlichen Sparguthaben, die Haushalte haben mehr gespart oder Geld zurückbehalten, weil sie nicht so viel ausgeben konnten, dass das im Nachgang der Pandemie wieder ausgegeben wurde.
Ein weiterer Grund, die hohen Preise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die vor allem Ärmeren zu schaffen gemacht haben dürften. Denn das Vermögen sei immer noch sehr ungleich verteilt, stellt Schmidt fest.
Bei den vermögenderen Haushalten spielen Immobilien eine große Rolle, Betriebsvermögen, Aktien, Vorbesitz und Ähnliches. Bei den vermögensärmeren Haushalten setzt sich das Vermögen dann zusammen aus Guthaben aus Giro- und Sparkonten oder dann auch Fahrzeugen und anderen Wertgegenständen.
Gerade das Ersparte auf dem Konto habe längst nicht so viel Zinsen abgeworfen, wie es infolge der steigenden Preise an Wert verloren habe. Immerhin ein Lichtblick ist aus Sicht der Bundesbanker, dass sich mittlerweile mehr Menschen an den Aktienmarkt wagen und Geld in Aktien und Fonds stecken. Die Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib sagt.
Und das ist aus meiner Sicht eine ermutigende Nachricht, trotz der momentan vorherrschenden Schwankungen, weil das einfach bedeutet, dass Haushalte aktiver mit ihrem finanziellen Vermögen umgehen und damit eben auch langfristig die Chance besteht, dass sie aus ihrem Vermögen mehr machen.
Gute Chancen sieht hier ebenfalls Michael Stappel, Analyst bei der DZ Bank. Auch 2024 sei ein gutes Börsenjahr gewesen. Durch internationale Handelskonflikte sehe das aktuell anders aus, sagt Stappel.
Also aktuell beobachten wir natürlich eine sehr hohe Volatilität an den Aktienmärkten. Allerdings sind wir im Jahresvergleich ja immer noch höher als vor einem Jahr.
Stappel zufolge müssten Anleger da einfach einen langen Atem haben. Und so zeigt sich der Analyst zuversichtlich, dass sich den Deutschen auch in den nächsten Jahren Möglichkeiten bieten, um ihr Geld anzulegen und ein Vermögen aufzubauen.
Ursula Meier über die Bundesbank Vermögensstudie.
Das Interview.
Ein Auf und Ab macht die Börse in diesen Tagen durch. Ausgelöst durch verwirrende Zollansagen und Drohungen des amerikanischen Präsidenten Trump. Welche Folgen hat das für den Weltmarkt, aber auch für die Verbraucher, Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland? Mein WDR-Kollege Ralf Erdenberger hat nach Erklärungen bei der VWL-Professorin Almut Balea vom Leibniz Institute for Economic Research gesucht. Und er hat sie gefragt, ob sie überrascht war, als Trump nun plötzlich angekündigt hat, einen großen Teil der Zölle auszusetzen.
Ja, ich denke, das kam schon überraschend, dass er da einknickt, wo er vorher ja eine relativ harte Kante gezeigt hat, was die Zölle anging und auch nicht auf Deal-Angebote eingegangen ist, wie zum Beispiel das von der Europäischen Union, die ihm ja angeboten haben, Zölle komplett wegfallen zu lassen. Von daher sieht es schon so aus, als reagiert er auf den starken Absturz der Aktienmärkte und auch den öffentlichen Druck in den USA, hier mit diesem Aussetzen der Zölle erstmal. Die Frage ist, ob er dadurch die Unsicherheit aus der Welt räumt, denn wir wissen ja nicht, was in 90 Tagen ist und ob dann irgendwelche guten oder schlechten Deals zustande kommen und wie die Märkte die bewerten. Überrascht hat ihn sicherlich, dass die Märkte, also vor allem an der Börse sichtbar, seine Zölle so schlecht bewertet haben, die Unsicherheit massiv gestiegen ist. Man sieht ja, wie nervös die sind. Immer wenn ein Deal in Aussicht steht, geht's wieder hoch, dann geht's wieder runter. Jetzt mit der Ankündigung der 90 Tage geht's wieder hoch. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und letztendlich steht ja immer noch die Frage im Raum, was passiert jetzt eigentlich in 90 Tagen? Und solange das nicht gelöst ist, kehrt auch keine Ruhe ein.
Ja, in den 90 Tagen ist jetzt ein Fenster für Verhandlung vielleicht da und er stärkt weiterhin seine Verhandlungsposition, denn diese 90 Tage sind wiederum wie ein Countdown, ein nächstes Druckmittel vielleicht in solchen Verhandlungen.
Ich weiß gar nicht, ob er seine Position dadurch stärkt, weil er jetzt ja durchaus gesehen hat, dass er mit den Entscheidungen, Zölle gegen die ganze Welt zu erheben, das eigene Land massiv in Unruhe gestürzt hat. Und deswegen muss er natürlich auch selber aus der Situation rauskommen.
Also höre ich bei Ihnen nicht, dass da ein genialer Schachzug dahinter steckt oder vielleicht auch, dass er selber ein Gewinner sein könnte. Denn wenn man da nochmal hinguckt auf die Börsen, die haben ja zunächst den Absturz hingelegt und jetzt gibt es wieder diesen massiven Anstieg. Und 4 Stunden vor der Kehrtwende hat Donald Trump gepostet, das sei eine großartige Zeit zum Kaufen. Und dann hat er dieses Kürzel DJT, DJT, also dieses Aktiensymbol von Trump Media und der Technology Group, der Muttergesellschaft der Social Media Plattform True Social dahinter gesetzt. So, und dann hat durch den Anstieg der Börse genau diese Firma, die zu 53% Donald Trump gehört, 415 Millionen US-Dollar plus gemacht. Was sagen Sie dazu?
Ja, also vielleicht ist das tatsächlich die Überlegung, dass er sich so fühlt. Ich kann die Börse bewegen und sie macht, was ich will, sie hört auf mich. Ich glaube, dass er die Kosten dieser Aktion massiv unterschätzt, nämlich die einfach insgesamt gestiegene Unsicherheit. Denn das Investitionsfeld in den USA hat sich dadurch nachhaltig verändert. Dass jetzt unbedingt Firmen in die USA gehen, um da zu investieren und zu produzieren, wenn sie nicht wissen, auf welche Gegebenheiten sie stoßen und auf welche erratische US-Politik sie stoßen, scheint dabei unberücksichtigt zu bleiben. Vielleicht ist nur das eigene Portfolio da tatsächlich im Blick. Es gibt ja wahnsinnig viele Versuche, alle möglichen Aktionen der US-Regierung zu verstehen oder zu rationalisieren oder ein großes Bild dahinter zu sehen, irgendeinen genialen Schachzug, geniale spieltheoretische Überlegungen. Ich persönlich glaube, dass es wahnsinnig schwierig ist, das zu, also es gibt viele Geschichten. Man kann die eine glauben, die andere glauben. Am Schluss glaube ich, dass er die grundsätzlichen ökonomischen Zusammenhänge nicht ganz verstanden hat und tatsächlich diese massive Unsicherheit, die er verursacht, komplett unterschätzt.
Dann ist das Bild des Schachspiels vielleicht gar nicht richtig, aber es gibt jetzt vor allen Dingen zwei Seiten, nämlich die USA und China. Denn China spielt nicht mit, hat seine Zölle auf US-Waren hochgefahren auf 85%, hat jetzt die Quittung gekriegt mit den 125%. Was bedeutet denn das, wenn die beiden größten Weltwirtschaften nun diese Spirale hochtreiben?
Ja, erstmal nichts Gutes natürlich, denn China und die USA sind für den Großteil der Außennachfrage, nennen wir das, zuständig, also vor allem für die Nachfrage nach deutschen Exporten. Und wenn es da vor allem in den USA abwärts geht, dann ist das für uns nicht gut. Zudem sind die beiden natürlich sehr eng verknüpft, sehr, sehr viele Vorprodukte in den USA kommen aus China. Das Beispiel, was häufig genannt wird, das iPhone, was ja fast komplett in den in China hergestellt wird und dann eigentlich nur in den USA verkauft wird. Also ein US-Produkt, was aber gar nicht in den USA hergestellt wird. Und solche Lieferketten, ne, diese enge Verknüpfung von Rohstoffen, Vorprodukten, Zwischenprodukten, vor allem zwischen den USA und China, diese werden dadurch natürlich massiv gestört. Und wir wissen schon, wir haben in der jüngeren Vergangenheit gute Erfahrungen damit, was passiert, wenn die Lieferketten gestört sind, nämlich aus der Corona-Krise. Damals war das exogen, hier ist das im Prinzip selbst bewirkt durch die US-Handelspolitik. Und da sind die Preise nach oben geschossen. Das ist die Hauptursache für den starken Anstieg der Inflation. Vor allem die Startursache dafür waren die zerrütteten Handelslieferketten in der Corona-Krise. Und das wird genau jetzt wieder passieren durch diese massiven Zölle.
Gute Erfahrungen beim Zusammenbruch von Lieferketten, das kann nur eine Wirtschaftswissenschaftlerin sagen, die sich über die Daten dann freut. Das meinen Sie? Also gute Daten, die Sie bekommen haben als Erfahrung. Denn wenn die Lieferketten zusammenbrechen, ist das für die Verbraucher keine gute Erfahrung.
Nein, natürlich, genau. Also nicht gut im Sinne von, wir wissen, also wir haben das schon mal gesehen. Ne? Wir wissen, was passiert und das genau richtig. Das war für die Verbraucher natürlich furchtbar schlecht, denn Preise sind gestiegen und das wird jetzt wieder passieren. Denn dadurch, dass man in sehr diffizil verflechtete globale Lieferketten massiv eingreift, verzerrend eingreift durch Zölle mit der ganzen Welt, werden die Produkte einfach teurer durch Vorprodukte und durch Zölle, die auferlegt werden, werden Lieferketten gestört, müssen umgeleitet werden. Und da kann eigentlich gar nichts anderes bei rauskommen als gestiegene Preise.
Während Zölle verhängt und dann wieder pausiert werden, während die Börse runterfährt und wieder rauffährt, haben Union und SPD gestern sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und ihn präsentiert. Und es wurde auch immer wieder betont, auch von Friedrich Merz, dass jetzt vor allen Dingen Stabilität gefragt ist in der Wirtschaft. Wie sehen Sie gerade diese Phase, also einerseits die Lage in der Welt und jetzt diese Neubildung, diese Koalition mit den wirtschaftlichen Zielen?
Also ich denke schon, dass man das als Lichtblick mit in Anführungsstrichen sehen kann, dass es jetzt wenigstens so aussieht, als würden wir eine Regierung haben, die vielleicht auch wirtschaftspolitische Strukturprogramme oder Konjunkturprogramme umsetzt und die dann zumindest ein kleines Gegengewicht gegen diese massiven Schocks von außen, die im Prinzip diese Handelspolitik uns auferlegt hat, geben kann.
Aber
von
geht
daher
denn das? Kann man denn innen jetzt so viel machen, wenn außen praktisch die Globalisierung gerade auf der Kippe steht?
Nein, kann man nicht. Man kann das natürlich nicht aufheben, aber man kann zumindest versuchen, sich ein bisschen dagegen zu stemmen mit Wirtschaftspolitik, weil ohne die wäre es vielleicht oder mit ohne diese Investitionsprogramme, ohne wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik wäre es vielleicht noch schlimmer.
Was genau sehen Sie denn da im Koalitionsvertrag für stabilisierende Elemente, die dann vielleicht unabhängig von Trumpscher Politik sind?
Ja, also da sind natürlich auch ein paar große Fragezeichen dran. Es ist leider ja sehr viel beschlossen worden, was nicht unbedingt wachstumsfördernd ist und nicht unbedingt Investitionen fördert. Aber es gibt ja schon das große Sondervermögen für Infrastruktur, große Sondervermögen für Verteidigung. Und wenn man die Ausgaben in diesen Sondervermögen verstärkt auf deutsche oder europäische Firmen lenkt, dann können da schon Wachstumsimpulse entstehen, die auf ein, haben Sie ja gesagt, sehr negatives Umfeld treffen. Na, das heißt, die können natürlich jetzt nicht plötzlich blühende Landschaften generieren in einem anderweitig sehr schlechten Umfeld, aber sie können sich vielleicht etwas dagegen stemmen.
Sie haben Europa gerade auch schon mit einbezogen. Wie sollte sich denn die Europäische Union nun verhandeln gegen Zölle oder vielleicht eine Mischung? Also was ist die richtige Taktik jetzt?
Ja, die Taktik der Europäischen Union scheint ja im Moment zu sein, eigentlich als Ziel zu haben, dass es weniger Zölle gibt, also dass es im Prinzip Freihandel gibt. Das ist das erklärte Ziel. Das haben Sie ja auch gesagt. Sie bleiben im Gespräch. Gleichzeitig, wenn darauf von der US-Regierung nicht eingegangen wird, scheint die Idee zu sein, und die halte ich auch für sehr sinnvoll, dass man versucht, gezielt Produkte zu bezollen, die eben nicht so große Auswirkungen hier auf die heimischen Verbraucher haben, weil man sie vielleicht auf dem Weltmarkt auch anderswo einkaufen kann. Da gab es jetzt relativ viel Zölle auf Agrarprodukte, wie zum Beispiel Sojabohnen und so, die man auch aus anderen Teilen der Welt, also die man substituieren kann, aus anderen Teilen der Welt einführen kann. Oder gezielt, und das haben sie auch in der ersten Trump-Administration schon gemacht, gezielt auf amerikanische Produkte, die in den Südstaaten hergestellt werden, Harley-Davidson zum Beispiel, Motorräder oder Jeans oder so etwas, die vielleicht nicht ganz so relevant sind im Konsumbündel und deswegen nicht ganz so zum Tragen kommen, wenn es um Inflationseffekte hier geht, die aber die US-Wirtschaft sehr stark treffen. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Taktik, es nur auf einzelne Güter zu machen. Und darüber hinaus wird dann nachgedacht, die Dienstleistungen, die ja sehr stark aus den USA nach Europa importiert werden, vor allem die digitalen Dienstleistungen, zu treffen, vielleicht mit Regulierung, vielleicht mit Steuern. Da wird gerade sehr viel diskutiert, ob und wie das ein guter Ansatz sein kann.
Wenn ich das mal auf die Freundschaftsebene, die transatlantische, runterbrechen darf, dann ist es ein bisschen so zu bewerten, dass die EU gerade Folgendes macht. Also wir reagieren nicht wie Feinde, sondern wir bleiben Freunde, aber wir müssen leider doch was tun, uns ein bisschen distanzieren und vielleicht auch ein paar neue Freunde suchen.
Genau, das ist natürlich richtig. Man hatte sich jetzt, nachdem man vor allem Deutschland sich von China etwas abgewendet hat, als wichtigsten Handelspartner eigentlich sehr auf die USA konzentriert. Also die Exporte in die USA haben zugenommen. Es gibt auch viele Importe aus den USA nach Deutschland zum Beispiel. Die USA sind schon der wichtigste Handelspartner. Das heißt, das trifft uns schon sehr empfindlich. Aber wenn, ich sag's mal ganz einfach, die nicht wollen, dann muss man natürlich nach anderen Ausschau halten. Und da muss man schauen, wie man andere Handelsbeziehungen verstärkt mit Kanada, mit asiatischen Ländern, mit afrikanischen Ländern. Aber das wird natürlich erstmal dauern. Das wird auch erstmal teuer, denn die Lieferketten sind, wie sie sind, deswegen so, weil das eben wahrscheinlich der effizienteste Weg ist, Güter in der Welt zu verteilen. Und das ist erstmal gestört.
Meinen Sie, es gibt eine Chance, dass der Spuk bald genauso schnell wieder vorbei ist, also das berühmte erratische Handeln bei Trump wieder in die andere Richtung geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, ne? So ein bisschen legt sein Verhalten in der Vergangenheit das nahe, dass er Dinge auch komplett zurücknimmt. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch schon im Wahlkampf und immer sehr auf diese Zölle gepocht. Also er glaubt sehr an diese Zölle und er glaubt sehr an das Böse im amerikanischen Handelsdefizit und sieht nicht die Vorteile einer positiven Kapitalbilanz zum Beispiel. Deswegen denke ich persönlich, dass es nicht so leicht sein wird, dass er das komplett zurücknimmt und einsieht. Aber vielleicht werden die Zölle in der Höhe, wie sie jetzt bestehen, vielleicht werden sie am Ende etwas niedriger ausfallen und er wird es als Deal verkaufen. Das könnte sein.
Raten und erratisch hängen irgendwie auch ein bisschen zusammen. Zum Schluss geht es ja aber auch darum, dass Donald Trump immer als Gewinner dastehen will und nicht als Verlierer. Deshalb bleibt am Schluss die Frage, wer gewinnt, wer verliert.
Ja, also da, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, vielleicht sollten wir als Europäer uns auf dieses Spiel nicht einlassen, sondern im Prinzip aus der Situation, wie sie ist, das Beste rausziehen. Und wenn sich dann jemand als Gewinner feiern will, dann soll er das tun. Aber es ist etwas albern, ne, darüber nachzudenken, dass hier im Prinzip die ganze Welt in eine Rezession, ohne Not in eine Rezession gestürzt wird, auch die USA selber fast ohne Not in eine Rezession gestürzt werden, nur weil jemand gewinnen will, das ist schon ziemlich bitter.
Einschätzungen von der VWL-Professorin Almut Balea vom Leibniz Institute for Economic Research.
Kultur.
Vorgestern haben CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag in Berlin vorgestellt. 144 Seiten stark und davon entfallen ganze 6 Seiten auf die Kultur. Das ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Mit gemischten Gefühlen blicken Kulturschaffende auf die geplanten Koalitionsvorhaben. Jonas Kühlberg hat sich umgehört.
Maite Wokök klingt erleichtert. Sie führt von Hamburg aus eine Produktionsfirma für Animationsfilme. Die Nachricht über den neuen Koalitionsvertrag hat sie in London erreicht. Der sieht für die Filmbranche viele Verbesserungen vor.
Das ist toll, das ist eine Wertschätzung für unsere Branche.
Noch im vergangenen Jahr hatte sie die Produktionsaussichten als schlecht bezeichnet. Hier in London sieht sie, viele europäische Filmkollegen können ihre Produktionen im eigenen Land viel günstiger produzieren als sie selbst in Deutschland. Nun könnte eine Investitionsverpflichtung kommerzielle Anbieter von Streamingdiensten dazu verpflichten, einen bestimmten Anteil, den sie mit ihrem Umsatz in Deutschland machen, auch hier wieder zurück zu investieren. Bei Wokeks Kollegen aus Frankreich, Spanien oder Italien ist das längst gang und gäbe. Gleichzeitig soll ein Steueranreizmodell finanzielle Vorteile bringen.
Gerade so etwas wie der Steueranreiz ist extrem wichtig, damit Produktionen nicht ins Ausland abwandern, damit wir in Deutschland drehen können und nicht bei unseren europäischen Nachbarn, die eben zum Teil durchaus sehr viel interessantere Steueranreize bis jetzt hatten.
Profitiert hätten neben Filmschaffenden wie Wokeck auch Presseverleger. Noch im Arbeitspapier hatte sich die AG Kultur auf eine Mehrwertsteuersenkung für Presseerzeugnisse auf 0% geeinigt und diese der letzten Koalitionsrunde vorgeschlagen. Doch davon ist im Koalitionsvertrag nun keine Rede mehr. Ganz schön sauer ist man deshalb beim Verlegerverband BDZV, wie Pressesprecherin Anja Pasqual sagt.
Wir sind enttäuscht. Wir sind sogar maßlos enttäuscht. Dazu muss man auch sehen, dass Deutschland im europäischen Vergleich ein Hochsteuerland für Presseprodukte ist. Das ist nicht nur wirtschaftlich falsch, das ist demokratiepolitisch auch schlicht fahrlässig.
Einen Vorteil von den Koalitionsvorhaben könnten hingegen die freien Künste haben. Denn hier sollen bei der Bundesförderung Mindestgagen und Honoraruntergrenzen berücksichtigt werden. Freuen dürfte das eigentlich Menschen wie Hekmat El-Hamouri von Verdi. Doch man müsse da den Koalitionsvertrag genau lesen, sagt der Gewerkschaftssekretär.
Wir lesen aber im Koalitionsvertrag lediglich, dass die Kulturfonds stabilisiert werden. Und auch in Zeiten von Inflation muss klar sein, dass vor allem aber auch die Förderung der Bundeskulturfonds gestärkt wird, also nach oben geht und nicht einfach nur stagniert.
Wenn also gleichzeitig nicht der Kulturetat steigt, könnten sich die Mindestgagen für freie Künstler als Pferdefuß erweisen. Dann heißt es, mehr Geld für einige, aber weniger Produktion für viele. Geholfen hätte hier, wenn man die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen hätte. Ein Wunsch der SPD. Doch das wurde aus dem Koalitionsvertrag herausverhandelt. Bedauerlich, findet das El-Hamouri.
Denn es muss klar sein, dass Kunst und Kultur in der deutschen Verfassung fest verankert ist und eben nicht von Haushaltsdebatte zu Haushaltsdebatte hin und her geschoben werden kann.
Für das Staatsziel Kultur hatte sich auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat stark gemacht. Er betont, was auf der Habenseite steht.
Da steht eben drin, dass das Kulturschutzgesetz kommen soll, dass ein Restitutionsgesetz geschaffen werden soll. Das ist alles positiv.
Ebenso sei nun eine verlässlichere Förderung von Computerspielen verankert. Clubs könnten von einer Änderung bei der Baunutzungsordnung profitieren. Bibliotheksnutzer von einer Förderung der Sonntagsöffnungszeiten. Urheber wiederum von einer konsequenteren Durchsetzung des Rechts auf geistiges Eigentum. Die Frage sei nun, wie das konkret ausgestaltet wird, mahnt Olaf Zimmermann.
Damit man das überhaupt umsetzen kann, wird der nächste Kulturstaatsminister, die nächste Kulturstaatsministerin auch notwendigerweise noch zusätzliche Mittel besorgen müssen, weil sonst geht das gar nicht.
Ein Ministerium für Kultur wird es weiterhin nicht geben. Es bleibt bei einer Behörde im Rahmen des Bundeskanzleramts mit einem Staatsminister für Kultur an der Spitze.
Standpunkte.
Wie auch eben gehört, über den Koalitionsvertrag von Union und SPD wird weiter diskutiert. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was wird zu Recht berücksichtigt und was kommt zu kurz? Unsere Gastautorin Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung kritisiert, dass der Osten Deutschlands in dem Papier vernachlässigt werde.
Der Osten kommt so gut wie gar nicht vor. Abgesehen von der Präambel, in der die Ostdeutschen mit warmen Worten gelobt werden, weil sie seit der Wiedervereinigung Außergewöhnliches geleistet haben, wie dort steht. Ich bin selbst aus dem Osten und ich habe gedacht, ist ja schön, dass das mal jemand sieht. Aber ich habe auch gedacht, mir reicht das nicht, wirklich nicht. Wir Ostdeutschen brauchen keine Urkunden als Transformationsweltmeister. Wir wollen endlich genauso viel verdienen wie die Westdeutschen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum im Osten, Ansiedlung von Behörden, Unternehmen, gut bezahlte Jobs, eine bessere Infrastruktur. Es gäbe wirklich viel zu tun. Nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag, keine einzige Idee. Und wir wollen endlich an der Macht beteiligt werden. Wir wären gern in Führungspositionen so oft vertreten, wie es unserem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Ein Fünftel der Deutschen sind Ostdeutsche. Im Koalitionsvertrag steht, dass die neue Regierung sich bemühen will, daran etwas zu ändern. Sie hätte selbst die Chance dazu, wenn sie ihre Posten vergibt. 3 bis 4 Ostdeutsche müssten eigentlich Minister werden. Ich finde, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es wirklich an der Zeit.
Die Meinung unserer Gastautorin Wiebke Hollersen. Und die Augsburger Allgemeine beschäftigt sich damit, was für junge Menschen drin steckt im Koalitionsvertrag und kommt zu dem Ergebnis: nicht viel.
Immerhin, den Führerschein will die Regierung vergünstigen. Das muss man anerkennen. Echte Generationengerechtigkeit aber ist mehr als ein paar Zuschüsse. Im Falle dieser Regierung hieße das vor allem, zu erklären, wie man die riesigen Schuldenberge tilgen möchte, die man in den kommenden Jahren aufnehmen wird. Die Aufweichung der Schuldenbremse für Verteidigung war richtig, aber abstottern müssen das die kommenden Generationen, also jene, die nicht mehr von der Friedensdividende profitieren werden. Das ist ungerecht.
Die Volksstimme aus Magdeburg widmet sich der Frage, wie der Koalitionsvertrag wohl beim normalen Bürger ankommt.
Auch wenn niemand genau weiß, was Menschen wirklich denken, dürfte diese sehr große Gruppe, die das Land am Laufen hält, aber eher bescheiden lebt, ernüchtert sein. Die Aussagen zu Steuern, Abgaben, Rente, Energiepreisen, Migration und innerer Sicherheit stellen Absichtserklärungen dar, deren konsequente Umsetzung nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit unwahrscheinlich ist und von denen einige auch noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle vermisst ein Gesamtkonzept in der Wirtschaftspolitik.
Der designierte Kanzler Friedrich Merz von der CDU spricht von einer schwarz-roten Arbeitskoalition. Das klingt nach Fleiß. Das klingt nach, jetzt wird in die Hände gespuckt. Das klingt deutsch. Doch was für eine Arbeit wird da verrichtet? Liest man den Koalitionsvertrag, handelt es sich um eine politische Reparaturwerkstatt. In Anbetracht der wirtschaftlichen Herausforderungen wird es nicht ausreichen, hier und da das System zu reparieren und zu erneuern. Wie will Deutschland seine gefährdete Wettbewerbsfähigkeit sichern? Der Koalitionsvertrag liefert dazu nur Stückwerk.
Und der Kölner Stadtanzeiger findet, dass von den zukünftigen Koalitionären zu viele Entscheidungen ausgelagert wurden.
Union und SPD haben das Kunststück fertiggebracht, in dem Schriftstück kleinteilig und oberflächlich zugleich zu sein. Wir werden prüfen, heißt es an gleich mehreren Stellen. Wir werden einen Aktionsplan erstellen. Wir werden ergebnisoffen evaluieren. Der Vertragstext wimmelt von solchen technischen Begriffen, deren einziger Zweck es ist, ungeklärte Streitigkeiten zu vertagen. Bei manchen Themen ist die Uneinigkeit offenbar so groß, dass die Koalitionäre eine Einigung gar nicht erst versuchen. Kommissionen sollen übernehmen, von denen mindestens 17 einberufen werden. Mehr Mut zur Entscheidung hätte den dafür gewählten Volksvertretern gut getan.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Janine Artist.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Ab heute wird die marode Ringbahnbrücke auf der A100 am Berliner Autobahn-Dreieck-Funkturm abgerissen. Los geht es zum Mittag gegen 12.30 Uhr. Mario Bartsch, RBB 24.
Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was am Dreieckfunkturm genau passiert. Der Abriss soll bis zu 10 Tage dauern. Anschließend muss noch der Strom für die S-Bahn wieder installiert werden. Die Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm ist seit Mitte März in Richtung Norden für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist ein Riss im Bauwerk, der sich vergrößert hatte.
Darüber hinaus gibt es bei der Berliner S-Bahn ab heute Abend 22 Uhr Einschränkungen auf der Stadtbahnstrecke. Der Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz wird für 10 Tage gesperrt. Dort erneuert die Deutsche Bahn die Gleise. Betroffen sind die S-Bahn-Linien S3, 5, 7 und 9. Fahrgäste sollten den Bereich mit Regionalzügen und U-Bahnen umfahren, heißt es von der S-Bahn. Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Metropole New York sind 3 Kinder und 3 Erwachsene ums Leben gekommen. Das teilte Bürgermeister Eric Adams mit. Nach vorläufigen Informationen seien alle Insassen zu einem Besuch aus Spanien angereist und auf einem Rundflug über der Metropole gewesen. Der Hubschrauber ist in den Hudson River gestürzt. Die Ursache des Absturzes war zunächst noch nicht bekannt. Mehrere Rettungsboote waren vor Ort. Der abgesetzte und inhaftierte CHP-Oberbürgermeister von Istanbul, İmamoğlu, muss sich heute vor Gericht verantworten. Es geht um 2 Verfahren, die allerdings nichts mit den Vorwürfen zu tun haben, wegen derer er inhaftiert ist. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
In einem schon länger laufenden Verfahren wird İmamoğlu Ausschreibungsmanipulation in seiner Zeit als Bürgermeister eines Istanbuler Bezirks in den 2010er Jahren vorgeworfen. In dem 2. neuen Prozess geht es um den Vorwurf der Bedrohung des Istanbuler Generalstaatsanwalts Gürlek. İmamoğlu hat ihm Parteilichkeit und politisch motivierte Ermittlungen gegen die CHP vorgeworfen. In beiden Fällen droht İmamoğlu ein Politikverbot.
In der Fußball-Europa League trennten sich am Abend Eintracht Frankfurt und Tottenham mit einem 1:1 Unentschieden. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft eine 0:7 Niederlage gegen Tschechien kassiert. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der